geht doch um Wirklichkeit.
Da will ich jetzt mal widersprechen.
Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt.
Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht.
Wie kann man über das Bekannte hinaus denken?
Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt.
Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zu einem Archive-Podcast der DFA. Mein Name ist Corinna Weidner. Als das Archiv der Deutschen Fotografischen Akademie im April 2021 umzog an den neuen Standort in die Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim, genauer gesagt zu C4 Raum für Fotografie, kam ich mit dessen damaligen Leiter Thomas Schirmberg beim gemeinsamen Schleppen der Archivkisten ins Gespräch über den Fotografen Horst H. Baumann. Erst vor kurzem hatte C4 den Fotonachlass dieses Shootingstars der Farbfotografie der 60er Jahre übernommen und Thomas Schirmberg sichtete gerade haufenweise Fotoabzüge. Anfang 2023 wird dieser Nachlass in einer großen Ausstellung gezeigt und ich spreche jetzt dazu mit Christoph Wieland. Er bearbeitet den Nachlass geradezu hochwissenschaftlich, denn es ist sein Dissertationsprojekt im Fachbereich Theorie und Geschichte der Fotografie an der Folkwang-Uni in Essen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, hier am Podcast teilzunehmen, worüber ich mich sehr freue.
Die wohl berühmtesten Fotos von Horst H. Baumann sind die der Formel-1-Autorennen Anfang der 1960er Jahre. Und das sind wirklich spektakuläre Aufnahmen mit der Aura eines frühen James-Bond-Films. Wir haben da eine atemberaubende Nähe zum Motiv, die Unmittelbarkeit des Augenblicks gebannt, wahre Farbexplosionen und das Ganze komponiert als eine perfekte Reportage aus lauten und stillen Momenten. 1965 sind sie erschienen als Fotoband Die neuen Matadore, damals ein Kultbuch und heute immer noch. Herr Wieland, wie wurde Baumann dieser gefeierte Sportfotograf?
Horst H. Baumann hat viele Berufsbezeichnungen genossen während seiner ganzen Karriere. Sportfotograf ist nur einer davon. Es fallen Begriffe wie Autodidakt, Amateur, Industrie, Werbe, Presse, Bühnenfotograf, Bildreporter und dann später auch Lichtkünstler oder Visionär. Das sind natürlich alles Berufsbezeichnungen, die wir einerseits in den Artikeln und Erwähnungen in Magazinen und Publikationen überfinden, aber die sich auch ziemlich deutlich in das Archiv eingeschrieben haben. Und zwar eigentlich in der Sichtbarkeit, dass das Archiv überhaupt nicht eine lineare Struktur hat oder schöne Objektgruppen, sondern aus ganz unterschiedlichen, sehr heterogenem Material besteht. Also wir haben negative Handabzüge, Ausstellungsprints, Skizzen, Zeichnungen, Pläne, also eine unglaubliche Vielzahl an unterschiedlichen Dokumenten, die sich in dem Archiv versammeln und auch ganz unterschiedliche Sektionen oder Bereiche, die erkennen lassen, wie unterschiedlich Baumann auch mit Fotografie umgegangen sind. Also man kann in einem Archiv sehr unterschiedliche Gebrauchsweisen ablesen. Der Sportfotograf ist auch sichtbar und ein wichtiger Moment in seiner Karriere, dass er zum heute sehr viel wahrgenommenen Sportfotograf gekommen ist, das ist die Fotokina 1956. Die ist sicherlich ein Wendepunkt für ihn, in der er eigentlich in Kontakt mit vielen wichtigen Akteuren der damaligen Fotoszene war, die damals Redaktionen, Magazine und Institutionen besetzt haben. Und dort wurde sein Werk das erste Mal einem Publikum präsentiert. Wir haben tatsächlich diesen Moment auch sehr schön dokumentiert, nicht nur im Archiv Baumann, sondern im DFA-Archiv. Das ist eine Fotografie, in der man Baumann mit Wilhelm Schöppe zusammen sieht. Die diskutieren zusammen, es gibt mehrere Bilder. An einem Bild sitzen sie zusammen vor einem Notizbuch oder vor einem Terminkalender. Und das zeigt eigentlich sehr schön, wie auch das Netzwerk, die eigentlich auch hinter den Ausstellungen und Magazinbeiträgen in der Fotografie in dieser Zeit vor allen Dingen präsentiert worden sind, ein wichtiger Faktor für eine Karriere ist, dass eben Baumann heute als Sportfotograf bekannt ist. Der Blick in das Archiv zeigt, dass Baumann extrem gut vernetzt war und diese Figuren wie Wilhelm Schöppe, Fritz Gruber, ein wichtiger Faktor, die Baumann sehr gefördert haben.
Der Shootingstar Baumann hatte Veröffentlichungen in allen einschlägigen Magazinen der Zeit. Fotoprisma, Twen, Magnum, Kamera, Fotomagazin. Und er hatte, das haben wir gerade schon gehört, durch die Fotokina den wichtigen Kontakt zu Fritz Gruber und auch Kontakt zur Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, heute Deutsche Fotografische Akademie. Er wurde da aber nie Mitglied. Es gab damals in der GDL die Farbfoto-Avantgardisten-Gruppe, zu der zählte Peter Cornelius, Hermann Harz, Walter Boje, Erwin Fieger und Fritz Fenzel. Baumann kannte sie alle, war auch mit all ihnen in Kontakt. Peter Cornelius warb auch für seine Aufnahme in der GDL, aber die dominierenden Schwarz-Weiß-Fotografen und allen voran Robert Heusser waren dagegen. Wie relevant war die GDL damals für Baumann?
Die GDL hat für Horst H. Baumann eine Rolle gespielt, vor allen Dingen in der Person von Walter Boje. Walter Boje, der als Chronist und Protagonist der Farbenfotografie in den 50er und 60er Jahren mit Ausstellungen, Artikel und Publikationen und Debatten sehr aktiv war, hat Horst H. Baumann immer wieder in seine Projekte integriert und auch argumentativ die Farbbilder von Baumann ins Feld geführt. Man kann definitiv sagen, wenn man das Archiv Horst H. Baumann befragt, dass der Name Walter Boje so oft vorkommt, dass man sagen kann, Walter Boje war sicher ein Katalysator für Horst H. Baumanns Karriere.
Biografisch betrachtet ist Baumann äußerst vielseitig. Er hat zum Beispiel dreimal studiert, zuerst Hüttentechnik in den 50er Jahren, dann Pädagogik in den 70er Jahren und von 1994 bis 2004 Philosophie und Medien an der Uni Düsseldorf. Zudem hat er sich in den 1970ern komplett der Laserkunst zugewandt. Die Fotografie scheint ihn nicht mehr interessiert zu haben. Gibt das archivarische Material eigentlich Auskunft darüber, was er für ein Mensch war?
Die Frage zu beantworten aus dem Archiv, wer dieser Mensch war, ist natürlich schwierig. Ich habe als Forschender Baumann nie persönlich kennengelernt. Deswegen kann ich sozusagen ihn als Menschen nur durch seine Arbeit oder allein durch den Fokus auf die Fotografien mir ein Bild davon machen. Aber aus den Archivmaterialien gibt es unglaublich viele Interessensfelder, die Baumann bewegt haben, in der er fotografiert und gearbeitet hat. Er hat diese Berufsbezeichnung nicht von ungefähr bekommen, dass er eben Industrie, Werbe, Presse, Bühnenfotograf, Bildreporter, Lichtkünstler oder Visionär gewesen ist, sondern das zeigt sich auch in den sehr unterschiedlichen Themenbereichen, die er abgedeckt hat. Es gibt aber einen Wendepunkt Ende der 60er Jahre, an dem er auch in Artikeln und Publikationsbeiträgen davon spricht, dass die visuelle Kommunikation eine glänzende Zukunft hat. Aus dem Archiv lässt sich das herauslesen, dass in der Zeit der Ende 60er und 70er Jahre das eine Zeit der technologischen, vor allem der bildtechnologischen und kommunikativen Beschleunigung gewesen ist. Horst Baumann hat sich dafür brennend interessiert und hat über die Fotografie hinaus die visuelle Kommunikation für sich entdeckt. Das äußert sich dann in der Gründung der Design- oder Kommunikationsagentur Communication Design, mit der er nicht nur auf das einzelne Bild eingegangen ist und selbst eigene Bilder produziert hat, sondern eher in einer Art von Kuratieren von Bildern oder ein Zusammenstellen von Bildern, um bestimmte Botschaften, Informationen oder Nachrichten zu übermitteln. Also er hat die Fotografie zwar noch beibehalten, aber darüber hinaus hat er sich für visuelle Kommunikation im weitesten Sinne interessiert. Damals, als der Laser neu aufkam, hat er, glaube ich, die utopische Kraft und das künstlerische Potenzial in diesem Medium vermutet und hat darin versucht, seine Arbeit fortzusetzen, nur mit anderen Mitteln. Weil im Grunde genommen lässt sich auch aus den vielen Archivmaterialien herauslesen, dass er nicht unbedingt die Fotografie verlassen hat, um Lichtkünstler zu werden oder Laserkünstler, sondern er hat versucht, die Fotografie oder den Wesen der Fotografie, also eine Informationsübermittlung oder einer visuellen Kommunikation, mit anderen Mitteln herzustellen.
Baumann hat wie kein anderer Fotograf mit Farbe gearbeitet. Zum Beispiel hat er Farbe benutzt, um Dynamik umzusetzen und Geschwindigkeit zu visualisieren. Was haben Sie über seine Arbeitsweise herausgefunden im Archiv?
Es gibt im Archiv einen Abzug, der Jim Clark im Lotus 1963 zeigt. Das ist eine sehr oft publizierte Fotografie. Und auf diesen Fotografien sind Anweisungen zu Farbgestaltung zu sehen. Also man sieht, welcher Grünbereich stärker hervorgehoben werden soll. Dann zum Beispiel das Rot des Lenkrads, was im Original einen glibbigen weinroten Lederbezug hat, hat Baumann dann sozusagen in der Farbanweisung zu einem hellen, eher Signalrot angewiesen, das sozusagen diese Farbgestaltung in diese Richtung zu drehen. Also im Prinzip, wir finden auf den Vorderseiten und Rückseiten in den Fotografien im Archiv immer wieder Anweisungen zur Farbgestaltung. Spannend ist dabei, dass Baumann die Farbfotografie nicht nutzt als eine Reproduktion der Natur, also einer farbechten Farbwiedergabe, wofür ja eigentlich die Fotografie entworfen ist von zahlreichen Chemikern und Physikern, sondern er nutzt die Farbe, um weitere Informationen oder eine Atmosphäre in das Bild hineinzuarbeiten.
Die Farbe als künstlerisches Gestaltungselement war sozusagen seine Signatur.
Das trifft mit Sicherheit zu in dem Sinne, dass die bloße Naturnachahmung in der Farbfotografie eigentlich übersteigert worden ist. Auch bei Baumann definitiv. Dafür sprechen eigentlich die Anweisungen, die auf den Vorder- und Rückseiten vieler Arbeitsabzüge zu finden sind, die Anweisungen für Farblaboranten und Laborantinnen sind. Die zeigen, dass Farbharmonien oder die Farbdissonanzen und die Farbtheorie von Baumann angewendet worden ist, um bestimmte Atmosphären zu kreieren. Ganz deutlich sieht man eine solche Übersteigerung in der Serie Stahl. Sie müssen sich vorstellen, Sie sehen in der Fotografie heißglühende Stahlblöcke, die orange und gelb Farben sind. Und man sieht die Arbeiter, die in ihren silbrigen Schutzanzügen mit diesem Stahl beschäftigt sind. Baumann hat die Anweisung gegeben, auf einem Abzug diese silbrigen Anzüge bläulich einzufärben. Und damit kann man schon behaupten, dass Baumann hier versucht hat, die extremen Farbunterschiede, die tatsächlich hier Farbtemperaturen sind, gegeneinander sozusagen antreten hat lassen in einem Bild. Also das Blau, das kühle Blau gegenüber einem gelb-orangenen heißen Ton.
Also das, was Walter Boje damals die Magie der Farbenfotografie genannt hat, das bewusste Herausarbeiten der Farbe als künstlerischer Eingriff. Ich möchte zurückspringen in den Nachlass, den Sie in ein Archiv überführen. Das Spannende, wenn man so einen Nachlass in Empfang nimmt, ist ja immer die Frage, wie geordnet oder ungeordnet ist er, also wie vollständig beziehungsweise wie lückenhaft.
Es gibt immer die Vorstellung von Archiven, dass dort ein vollständiges Konvolut vorhanden ist. Die Realität ist aber so, dass ein Archiv immer selbst eigentlich eine Lücke oder nur eine Spur ist einer Arbeit. Beim Archiv Horster Baumann ist es ganz extrem. Gegenüber von seinem ganzen Leben, in dem er gearbeitet hat, haben wir natürlich nur einen ganz kleinen Teil. Und das heißt, das Archiv zeichnet sich eigentlich durch Abwesenheit aus, so wie viele andere Archive auch. Das Material ist sehr unterschiedlich. Das lässt sich einerseits erklären durch seine vielen Interessen und auch Berufsbezeichnungen, die er bekommen hat. Um ein Beispiel zu geben, es beginnt Anfang der 50er Jahren mit einer fast pedantisch geführten Sammlung von Negativen schwarz-weiß, die extrem gewissenhaft datiert sind mit Ortsangaben und Nummernbezeichnungen. Dann gibt es wiederum eine Kiste, die geöffnet worden ist, aus der ungefähr 150 Farbpositive stammen, die mit Sicherheit 10 oder 20 Jahre nicht mehr geöffnet worden sind, die keinerlei Bezeichnung haben, keine Datierung, gar nichts und ein Durcheinander auch aus Orten und Menschen und Motiven sind. Und dann gibt es aber einen großen Teil, der für das Archiv sehr prägend ist. Das ist ein Hängeregister. Das ist ein Teil seiner Bildagentur gewesen. Darin zu finden sind die Standardgrößen von Handabzügen, die man damals zwischen Bildagenturen und Redaktionen verschickt hat, die Baumann selbst verschickt hat oder sein Team oder Agenturen oder Redaktionen, die in sein Bildarchiv kamen und sich Fotografien herausgesucht haben. Spannend daran zu sehen ist, dass diese Fotografien natürlich Vorderseiten haben mit den unterschiedlichen Motiven und Themenbereichen, aber vor allen Dingen auch Rückseiten. Auf den Rückseiten kann man ablesen, wo diese Bilder hingingen und zum Teil auch wieder zurückkamen. Also zum Beispiel, wenn ein Archiv an die dpa verkauft worden ist für eine Publikation, dann hat die DPA dort Notizen drauf gemacht. Und die sind natürlich teilweise dann wieder zurück ins Archiv gekommen. Und dadurch kann man zum Teil rekonstruieren, wo und wann diese Bilder genau veröffentlicht worden sind. Viele Bilder sind demnach im Archiv Baumann gar nicht mehr zurückgekommen, laut Aussagen von Zeitzeugen. Das heißt, einerseits ist es ein Fluch für das Archiv, dass natürlich viele Negative und Fotografien sich außerhalb des Archivs befinden, wohlmöglich noch in irgendwelchen Archiven oder Redaktionen, wenn überhaupt. Der Segen heißt aber auch, dass das Archiv viele Bilder enthält, die noch nie veröffentlicht worden sind. Das heißt, wir können Baumann natürlich noch von einer ganz anderen oder von vielen weiteren Perspektiven und Seiten entdecken und vor allen Dingen von seiner fotografischen Arbeit lernen.
Aus der Perspektive der Archivwissenschaften, welche Fragestellungen tun sich zu Ihrem Material auf?
Die Ersterschließung findet ja statt im Rahmen von einem Dissertationsprojekt, also einer Forschung im Museum. Die Frage ist sehr spannend und die beschäftigt nicht nur mich, sondern die ganze Institution seit vielen Monaten. Einerseits gibt es ja eine unglaublich gut ausformulierte Archivtheorie. Dazu zähle ich sozusagen die Beiträge vor allen Dingen aus der Philosophie. Aber es gibt auch eine unglaublich gut ausgearbeitete Archivwissenschaft. Also wie man ein Archiv erschließt, welche Systematiken und Tektoniken man erarbeitet, dass dieses Archiv zugänglich wird. Die Dissertation oder dieses Projekt zielt darauf hin ab, für die Fotografie eine eigene Methode oder eigene Fragen zu entwickeln, die genau diese Ersterschließung von fotografischem Material beabsichtigt und auch dokumentiert. Es gibt unglaublich viel Beiträge darüber, wie ein gutes Archiv aussieht. Aber in der Regel ist es so, also das war im Zuge des Baumann-Projekts sehr deutlich, dass man ja erstmal, bevor man ein gutes Archiv hat, ein Erschließungskonzept aufstellen muss, indem man viele Fragen lösen muss. Und eines zum Beispiel, wer erschließt überhaupt? Und da kommt man eigentlich gleich zu dem ersten Konflikt oder auch zur ersten Frage. Wenn eine Person oder auch zwei erschließen, man steht immer vor dem Problem, dass man eigentlich eine subjektive Position hat, die dieses Archiv erschließt, aber diese soll ein objektives Wissenssystem etablieren, das dieses Archiv lesbar macht, auch für andere Menschen. Um ein Beispiel zu nennen, ein Blick in die Schlagwortregister in sämtlichen Archiven sind immer sehr spannend, weil sich daran ablesen kann, wie subjektiv teilweise Wissenschaft oder auch Archivierung geschieht. Also die Verschlagwortungen lassen sich immer sehr gut einordnen, aus welcher Zeit und mit welchem Hintergrund und teilweise auch mit welchem Interesse ein Archiv erschlossen worden ist. Das ist schon mal ein Problemfeld, was immer bei einer Ersterschließung viel Diskussion bedarf. Ein weiterer Punkt sind natürlich die unterschiedlichen Interessen, die an ein Archiv herangetragen wird. Also die Interesse der Institution, der Konservierung, also dass das Archiv wohlbehalten durch viele Jahre und Jahrzehnte kommt. Die Interesse der Kuration, das heißt diese teilweise sehr fragilen Objekte einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen und damit auch teilweise einem Verfall auszusetzen oder einem Risiko zumindest. Es gibt die Interessen vom Kunstmarkt, von Erben und viele weitere, die eigentlich sich in einem Archivprojekt kulminieren. Genau diese zu beachten und auch gerecht zu werden und zu analysieren und auch methodisch zu erfassen, gehört zur Arbeit eigentlich des Dissertationsprojekts. Um einen Interessenskonflikt einmal als Beispiel heranzuführen, der Unterschied zwischen einem Schau- und einem Schutzarchiv. Würde man einer perfekten Konservierung folgen, was natürlich erstrebenswert ist, dann werden Fotografien natürlich im bestmöglichsten Zustand eingelagert und auch verpackt. Sind sie aber zu gut verpackt, kann das wieder ein Problem für die Erforschung sein, weil eine Erforschung heißt die Sichtung. Das heißt, man muss Fotografien wieder entpacken und anfassen. Und allein dadurch ist eine ganz andere Anforderung gegeben, die für die Forschung gut wäre, aber schlecht für die Konservierung. Und diese Interessen stehen sich oft gegenüber in Archiven. Und eine, glaube ich, sehr wichtige und dringliche Frage ist die Vernetzung von Archiven. Ein Archiv ist eigentlich niemals eine Insel, sondern ist eigentlich vielmehr ein Knotenpunkt im Netzwerk von vielen weiteren Archiven. Und das geteilte Wissen von diesen Archiven kann sehr viel Wissen und auch Kraft entfalten. Um ein Beispiel anzuführen, ist eine Fotografie, die aus dem DFA-Archiv stammt, die nicht im Archiv Horst H. Baumann vorhanden war, aber einen wichtigen Punkt in Baumanns Karriere darstellt und dokumentiert.
Mich würde der Aspekt, wer erschließt, interessieren. Das sind natürlich Sie, ganz klar. Aber hat Baumann auch selber eine Systematik in seinem Archiv hinterlassen, an die Sie zum Beispiel anknüpfen können?
Es gibt das sogenannte Hängeregister, was ich eingangs erwähnt hatte, was eine Verschlagwortung bereits besitzt. Es gibt aber unglaublich viele Abzüge, die nicht in diese Verschlagwortung passen und auch zum Teil falsch einsortiert sind oder deutlich falsch einsortiert sind. Jetzt ist die Frage, wie weit kann man in diese bestehende Ordnung eingreifen? Wir haben eine Lösung entwickelt, die einerseits den Originalbestand behält, also die Originalverschlagwortung, aber neue Verschlagwortung hinzufügt, gezwungenermaßen, weil es gibt viel Material, was nicht einordnbar ist und das muss man deshalb ein neues Schlagwort etablieren, ist, dass diese neuen Schlagworte markiert sind als eine Hinzufügung des Archivs. Also wie ein Zitat, wir haben das markiert in Kursiv, dass man einfach erkennen kann, das ist Originalbestand im Schlagwort, das ist hinzugefügt. Das steht eigentlich vor dem Hintergrund, dass man eine Praxis der Reversibilität entwickelt. Sprich, dass jede Archiventscheidung oder jede Handlung im Archiv nachvollziehbar und vor allen Dingen wieder rückgängig machbar ist. Das ist ganz wichtig, um die Transparenz der Arbeitsweise der Archivare und Archivarinnen dokumentiert. Zum Beispiel eben durch ein Aktivitätenprotokoll oder durch ein Journal, je nachdem, ob man das digital oder analog macht. Und dadurch kann man das Risiko einer Archivierung, die eigentlich Informationen zerstören kann in einem Archiv, einigermaßen in den Griff bekommen.
Sind Sie im Archiv auf ein Foto oder ein Dokument gestoßen, was Sie besonders angesprochen oder beschäftigt hat?
Was mich besonders fasziniert, ist nicht unbedingt ein einzelnes Objekt, sondern im Bereich oder im Themenfeld der Farbenfotografie das sogenannte Farbensehen. Man muss sich vorstellen, dass bis in die 30er, 40er Jahre das fotografische Bild vor allen Dingen als schwarz-weiß oder zumindest monochrom sichtbar gewesen ist. Klar, gab es einzelne Bilder, die koloriert waren, aber die große Masse war schwarz-weiß oder sozusagen monochrom. In den 30er, 40er Jahren und vor allem in den 50er Jahren, als die Farbenfotografie zum Massenmedium geworden ist, ist eines besonders bemerkbar, nämlich dass eine Art von Alphabetisierung des fotografischen Sehens entsteht. Das kann man dadurch sehen, dass sogar in sehr populären Zeitschriften mit riesengroßen Auflagen immer mehr Artikel veröffentlicht werden, die über ein sogenanntes gutes Foto und vor allen Dingen über die Fotopraxis und über fotografisches Sehen handeln. Es ist spannend dahingehend, weil für mich selbst das Farbensehen eine neue Tür geöffnet oder eine neue Wahrnehmungsweise geöffnet hat, die ich vorher persönlich so nicht kannte. Um ein Beispiel zu geben, ein Blatt Papier haben viele in der Schule gelernt, dass es weiß ist. Aber aus der Perspektive des Farbensehens ist ein weißes Blatt Papier am Morgen gelb, am Mittag vielleicht weiß und abends blau und in der Nacht schwarz. Diese Art wahrzunehmen war unglaublich spannend für mich persönlich, weil es hat eine Art von Wahrnehmung verfeinert und diese Wahrnehmung oder die Welt viel spannender gemacht. Damals in den Artikeln aus den 50ern und 60ern Jahren kann man auch immer wieder herauslesen, dass das Farbensehen eigentlich keine angeborene Fähigkeit ist, so wie zum Beispiel ein totales Gehör, sondern das Farbensehen muss von den meisten Menschen angelernt werden. Und das war unglaublich spannend, einen Moment in der Geschichte vor sich liegen zu haben, in negativen, positiven Abzügen, Publikationen, allen möglichen Bildformen und Gebrauchsweisen der Fotografie, die davon handeln, dass eine komplette fotografische Kultur, im Rahmen des Archivs ist es ja die deutsche und westliche fotografische Kultur, dass die im Prinzip fotografisches Sehen lernen. Aber auch fragt man sich, was hat das eigentlich mit heute zu tun? Es ist ja nicht einfach eine historische Liebhaberei, dass man sich für Farbensehen interessiert, sondern das Spannende ist, dass wir die Farbgestaltung im Moment in den sozialen Medien extrem und exzessiv ausgeführt sehen. Es ist sogar so, dass wir auf den Smartphones mittlerweile Funktionen haben, in denen wir mit sehr wenigen und einfachen Mitteln die Farbgestaltung unserer eigenen Bilder beeinflussen können. Und diese Art der Farbgestaltung, man würde eher sagen Color Grading, spielt eine extreme Rolle und prägt eigentlich unsere Wahrnehmung und wie wir Bilder sehen derzeit sehr stark. Und gerade sind wir wieder an so einem Punkt, dass wir durch die Technologien mit einfachen Mitteln die Farbwirkung in den Bildern gestalten können und damit ein sehr wirkmächtiges Instrument zur Verfügung haben, um bestimmte Botschaften, Nachrichten, Atmosphären oder Stimmungen in einem fotografischen Bild zu übermitteln.
Vom Farbensehen und der Farbfotografie der 50er Jahre zu der auf dem Smartphone heute. Vielen Dank an Christoph Wieland und vielen Dank fürs Zuhören. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.